ARD.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Freitag, der 23. Januar. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.45 Uhr auf. Und Anna, wir haben heute einiges zu sortieren und einiges zu besprechen.
Oh ja, also wir gucken in dieser Folge vor allem auf zwei Dinge. Einmal auf die schwierige Lage in Kiew. Von dort erzählt uns der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy, wie er und seine Landsleute mit Temperaturen von minus 20 Grad und ohne Strom versuchen klarzukommen. Und wir gucken natürlich auf den Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Dort stand ja alles im Zeichen von Trump. Astrid, wie hast du das jetzt wahrgenommen in den vergangenen Tagen?
Anna, ich hatte vor Davos den Eindruck, dass alle so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und hoffen, dass es schon nicht so schlimm wird, wenn Donald Trump spricht. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass er vor Davos die Rhetorik mit Blick auf Grönland nochmal verschärft hat. Es gab ja auch diese Fotomontage, auf der Trump mit Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio die US-Flagge in den Boden Grönlands rammt. Also vor diesem Hintergrund war ich und ich denke auch viele andere sehr gespannt, was er denn da in Davos möglicherweise noch erklären und ankündigen würde. Und ich war dann auch sehr überrascht, dass er dann an diesem ja denkwürdigen Mittwoch eine Kehrtwende mit Bezug auf Grönland und auch gegenüber den Europäern hingelegt hat. Das, denke ich, bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis von Davos 2026. Aber was ich auch auffällig fand, war die viel geäußerte Kritik, die sich Europa bei diesem Treffen anhören musste. Die kam ja nicht nur von Donald Trump, sondern auch von Ukraines Präsident Zelensky. Da können wir später auch gerne nochmal drauf eingehen. Aber mit Blick auf das Verhältnis zu den USA ist trotz dieser Kehrtwende längst nicht wieder alles so wie vorher, würde ich sagen, sondern wir erleben tatsächlich eine neue Zeit, in dem ein US-amerikanischer Präsident auch engste Freunde oder muss man schon fast sagen, ehemals engste Freunde bedroht und versucht, seine Stärken auszuspielen.
Klar, wir haben alle auf Donald Trump in Davos geguckt, aber der heimliche Star des Weltwirtschaftsforums, das war für mich der kanadische Premierminister Mark Carney. Der hat am Dienstagabend bereits eine wirklich starke Rede gehalten. Von dieser Rede habe ich zuerst von jemandem aus dem Umfeld des Bundeskanzlers gehört und dann habe ich sie mir auch sofort auf Social Media angeguckt und da ist X schon übergequollen mit Ausschnitten aus Carneys Rede, zum Beispiel mit diesem hier.
We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy.
Wir wissen, die alte Ordnung kommt nicht zurück. Das sollten wir nicht beklagen, so der kanadische Premier. Und dann sagt er noch, Nostalgie ist keine Strategie. Hat mir gut gefallen, dieser Satz. Und letztendlich hat Carney in Davos wirklich sehr nüchtern das ausgesprochen, was letztendlich allen klar ist. Das Ende von alten, liebgewonnenen Gewissheiten, von denen wir wissen, dass sie so nicht mehr existieren. Wie eben das transatlantische Verhältnis, wie es früher mal war, wie das Schutzversprechen der NATO. Und wenn auf der einen Seite die Großmächte sind, also wie die USA, wie China oder auch Russland, dann müssen sich auf der anderen Seite die Mittelmächte was überlegen. Das war so einer der Gedanken von Mark Carneys Rede. Und er sagte, die Mächtigen haben ihre Macht, aber wir haben auch was zu bieten. Die Fähigkeit, das Vortäuschen zu beenden, die Wirklichkeit beim Namen zu nennen.
The powerful have their power. We have something too. The capacity to stop pretending, to name reality, to build our strength at home and to act together.
Also unsere Stärke zu Hause aufzubauen und gemeinsam zu handeln, so Carney.
In einer Welt rivalisierender Großmächte haben die dazwischenliegenden Länder die Wahl, entweder miteinander um die Gunst der Großmächte zu konkurrieren oder sich zusammenzuschließen, um einen dritten Weg mit Einfluss zu schaffen.
Carney sagt also, wir Mittelmächte, Kanada, Europa. Wir müssen zusammenhandeln, denn, so warnt er, wenn wir nicht am Tisch sitzen, dann landen wir auf der Speisekarte.
The middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu.
Das sind jetzt natürlich nur Auszüge. Die gesamte Rede war eine gute Viertelstunde lang. Wir packen einen Link zu der Rede in unsere Shownotes und es lohnt sich wirklich, sie komplett anzuhören. Für mich war es jedenfalls die Rede in Davos. Und interessanterweise hat Mark Carney in seiner Rede die zwei Worte Donald und Trump kein einziges Mal erwähnt.
Und trotzdem wusste man natürlich, Anna, wer gemeint war. Und was ich auch interessant fand, war, dass Bundeskanzler Merz sich in seiner Rede auch auf Carney bezogen hat und ausdrücklich erklärt hat, er teile die Sicht, dass man auch den Wert der eigenen Macht erkennen müsse. Merz hat sich aber auch kritisch zu den USA geäußert, zu den Zolldrohungen, hat auf der anderen Seite aber auch erklärt, dass er die USA weiter als Partner sieht.
Lassen Sie uns bitte auch bei allem Frust und Ärger der letzten Monate die transatlantische Partnerschaft nicht voreilig abschreiben. Und das ist kein wohlfeiler Verweis auf das Prinzip Hoffnung. Nein, wir Europäer, wir Deutsche wissen, wie kostbar das Vertrauen ist, auf dem die NATO fußt. Im Zeitalter der Großmächte werden auch die USA auf dieses Vertrauen angewiesen sein. Es ist ihr und unser entscheidender Wettbewerbsvorteil.
So viel also der Bundeskanzler am Donnerstag in Davos. Aber Astrid, lass uns jetzt mal auf die Rede von Donald Trump am Mittwoch schauen. Die war ja wirklich schon bemerkenswert.
Ja, absolut. Also, dass Trump sich selbst lobt, dass er die Wahrheit verbiegt, lügt und übertreibt, manchmal auch etwas wirr daherredet, das sind viele, denke ich, mittlerweile von dem US-Präsidenten gewohnt. Auch, dass er die Europäer immer wieder gerne mal verhöhnt. Aber was da am Mittwoch passiert ist, das empfand ich als besonders scharf. Er hat die Europäer wirklich mit Vorwürfen überschüttet, ihnen Undankbarkeit vorgeworfen für all das, was die USA getan hätten.
Das Problem mit der NATO ist, dass wir zu 100% für sie da sein werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie für uns da wären, wenn wir sie rufen würden.
Trump vergisst dabei offensichtlich, dass bisher einmal der Bündnisfall nach Artikel 5 ausgerufen wurde, und zwar von den Amerikanern selbst nach den Anschlägen vom 11. September und die Europäer den USA da zur Seite gesprungen sind. Gleichzeitig hat Trump die so gescholtenen NATO-Partner dann beim Treffen in Davos in Anführungsstrichen gebeten, Grönland zu bekommen, wobei, und das sorgte dann erstmal für Aufatmen, hat er ausgeschlossen, Gewalt anzuwenden, aber er hat das auch trotzdem wieder mit einer Drohung verbunden, nämlich die Europäer könnten Ja sagen und man werde sich erkenntlich zeigen, oder sie können Nein sagen und wir, Klammer auf, die Amerikaner, werden uns daran erinnern.
They have a choice. You can say yes and we will be very appreciative, or you can say no and we will remember.
Das war der Ton, den Trump gesetzt hatte bei seiner Rede. Und umso überraschender war es dann, dass er am Mittwochabend die große Kehrtwende verkündet hat, nämlich eine Vereinbarung mit NATO-Generalsekretär Rutte. Der wird ja auch gerne mal als Trump-Flüsterer bezeichnet. Und dem ist es jedenfalls gelungen, mit Trump eine Einigung zu Grönland zu erzielen, was von Beobachtern als klassischer Trump-Always-Chickens-Out-Moment bezeichnet wurde. Freundlich übersetzt heißt das, Trump macht jedes Mal einen Rückzieher. Warum diesmal? Das ist eine Frage, die sich viele gestellt haben. Die Drohungen der Europäer mit Gegenzöllen dürften wahrscheinlich Wirkung gezeigt haben. Jedenfalls sehen es so auch europäische Politiker. Oder vielleicht auch der Druck auf Trump in den USA selbst. Das könnte auch eine Rolle gespielt haben. Anna, was glaubst du, welche Motive hinter Trumps Kehrtwende stecken?
Also ich glaube, das sind verschiedene Gründe. Einmal das, was du auch schon gesagt hast, die Androhung der Europäer von Strafmaßnahmen, also von Zöllen in Höhe von knapp 100 Milliarden Euro auf US-Güter. Trump weiß inzwischen, dass amerikanische Unternehmen diese Kosten einfach an ihre Kunden weitergeben und dass dadurch die Preise in den USA in den vergangenen Monaten gestiegen sind. Ein großes Thema in den USA, das ist Affordability. Also was können sich die Amerikaner noch leisten im Supermarkt, an der Tankstelle und auch sonst. Also eine große Preissensibilität bei den Amerikanern. Und da kann Trump dann sozusagen neue Zölle aus Europa nicht gebrauchen, die dann halt zum Tragen kommen an den amerikanischen Kassen. Dann glaube ich auch dieses vergleichsweise geschlossene Auftreten der Europäer. Das haben wir ja auch nicht immer hinbekommen, aber das war dieses Mal so. Und dann natürlich all das vor den Zwischenwahlen im November, wo Trump ja wirklich große Sorge hat, dass er da schlecht abschneidet, dass seine Republikaner schlecht abschneiden. Und schließlich, du hast da ja auch drauf verwiesen, es gibt wenige Fans in den USA, Fans des Gedankens, dass Grönland jetzt wirklich zu den USA gehören soll. Laut Umfragen sagen viele Amerikaner, große Mehrheit auch der Republikaner, dass sie überhaupt gar nicht begeistert sind von diesen Grönland-Plänen von Trump. Und das alles zusammengenommen und dann offenbar auch präsentiert, die Vorschläge der Europäer vom, wie du ja schon gesagt hast, Trump-Flüsterer, NATO-Generalsekretär Mark Rutte, hat dann halt zu diesem vorläufigen Ergebnis geführt. Ich würde es jetzt auch wirklich erstmal als ein vorläufiges Ergebnis bezeichnen. Also, dass Trump jetzt erstmal davon Abstand genommen hat, Grönland besitzen zu wollen, aber immer für den Moment, denn wir wissen ja eben bei Donald Trump, dass morgen schon alles wieder anders sein kann. Lass uns aber für den Moment darauf gucken, was denn jetzt Rutte und Trump besprochen haben. So richtig weiß das keiner. Also offenbar sind die beiden ja übereingekommen, dass man die Arktis besser schützen muss. Aber was ganz genau drin steht oder ob es überhaupt irgendwas Schriftliches gibt, weiß ich gar nicht. Aber was weißt du über die Vereinbarung?
Trump hat ja gesagt, dass die Details jetzt noch ausgearbeitet würden und es soll jetzt Gespräche geben mit dem Ziel, das kam wiederum von Mark Rutte, einen wirtschaftlichen und militärischen Zugriff Russlands und Chinas auf Grönland zu verhindern und die Sicherheit der Anrainerstaaten der Arktis, also der USA, Kanada, die skandinavischen Länder, dass man die schützen will. Die Gespräche sollen, so hofft Rutte zumindest, möglichst schnell gehen und verschiedene Medien haben Punkte skizziert, um die es gehen soll. Also die europäischen Staaten sollen sich demnach stärker in der Arktis engagieren, wozu sie offensichtlich auch bereit sind. Außerdem sollen die USA ein Mitspracherecht bekommen, wenn andere Länder in Grönland investieren wollen. Da fällt das Stichwort Bodenschätze, was vor allem auf Russland und China abzielt. Und das bisherige Abkommen über die Stationierung von US-Streitkräften auf Grönland, das stammt von 1951, das soll überarbeitet werden. Die Rede ist davon, dass die USA über bestimmte kleine Gebiete Grönlands die Souveränität bekommen könnten, um dann dort Militärstützpunkte zu errichten. Das wäre dann ähnlich britischen Militärstützpunkten auf Zypern. Das ist das Vorbild. Und das alles dann vor dem Hintergrund, dass Trump den Golden Dome errichten möchte. Das ist ein US-Raketenabwehrsystem, ein Schutzschild für ganz Nordamerika. Und Trump hat sich dazu auch im Sender Fox Business geäußert und war sich da sehr sicher, dass er bekommt, was er will.
Wir werden uneingeschränkten Zugang zu Grönland haben. Wir werden alle militärischen Zugangsrechte haben, die wir wollen. Wir werden in Grönland alles unterbringen können, was wir brauchen, weil wir es wollen. Wir sprechen hier von nationaler Sicherheit und internationaler Sicherheit. Wir müssen also nichts bezahlen, außer dass wir den Golden Dome bauen. Der Golden Dome wird etwas ganz Erstaunliches sein. Er wird wahrscheinlich 100 Mal so groß sein wie der von Israel. Und wir brauchen ihn. Ich denke, wir brauchen ihn und er wird komplett in den Vereinigten Staaten hergestellt werden.
Soweit, Anna, das, was über die Vereinbarung bisher bekannt ist. Und das heißt, es gibt jetzt erstmal keinen Handelskrieg mit der EU. Auch die NATO ist in den Tagen von Davos nicht Geschichte geworden. Aber es gibt auch keine Entwarnung für Europa, keine wirkliche Entspannung. Du hast es eben schon angesprochen. Keiner weiß ja, was passiert, wenn Trump vielleicht seinen Willen doch nicht bekommt. Wenn auch eine Vereinbarung, wenn sie dann tatsächlich fix auf dem Tisch liegt, nicht seinen Forderungen entspricht. Und wir dürfen ja auch eins nicht vergessen, auch die Grönländer und die Dänen haben mitzureden. Und die saßen bei diesem Gespräch von Rutte und Trump gar nicht mit am Tisch.
Ja, das fand ich auch interessant, ne, dass sie ja eigentlich nicht mit am Tisch, sondern nur draußen saßen. Wie reagieren denn jetzt die Dänen und die Grönländer?
Grönlands Premierminister Nielsen Der hat gesagt, er sperrt sich nicht gegen einen Dialog mit den USA. Und auch Dänemarks Regierungschefin Frederiksen sagt, wir haben den USA schon vor Monaten angeboten, über dieses Abkommen zu sprechen. Also frei nach dem Motto, da hätte es solche Drohungen, die Trump da ausgesprochen hat, gar nicht gebraucht. Aber für Nielsen und Frederiksen gibt es auch ganz klare rote Linien.
Unsere roten Linien sind dieselben wie vorher und werden es auch bleiben. Wir geben unsere Souveränität nicht auf und Grönlands Zukunft muss von Grönland selbst bestimmt werden. Grönland ist Teil des Königreichs Dänemark.
Mette Frederiksen, die dänische Ministerpräsidentin, war ja am Donnerstagabend auch in Brüssel. Die EU hatte ja einen Sondergipfel wegen Trumps Drohung anberaumt. Jetzt hätte man den nach der Kehrtwende von Trump eigentlich auch absagen können. Ich persönlich fand es jetzt eine richtige Entscheidung, dass sich die Staats- und Regierungschefs trotzdem getroffen haben und haben sich dann zusammengesetzt bei einem gemeinsamen Abendessen. Gibt es irgendwelche Ergebnisse, über die wir hier sprechen können?
Ganz konkrete Ergebnisse nicht. Ich denke, es war erstmal Erleichterung spürbar, dass diese 9 von Trump angedrohten Zölle nicht kommen. Was man darauf zurückführt, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die Europäer nicht zurückgeschreckt sind und auch einen Handelskrieg offenbar nicht gescheut hätten. Man betont auch die Geschlossenheit der Europäer, die gemeinsame Unterstützung für Dänemark. Aber es ist für die Europäer auch klar, dass sie jetzt Konsequenzen aus diesem Verhalten der USA bzw. von Donald Trump ziehen müssen. Denn ihnen ist auch bewusst, wenn Trump jetzt einmal droht, dann kann er das jederzeit wieder tun. Und das heißt nicht, dass man sich jetzt komplett von den USA abkoppeln will. Das geht ja auch nur schwer. Aber Europa will sich unabhängiger machen, will sich mehr um sich selbst kümmern. Das zeigt man sich in Brüssel auch entschlossener als zuvor. Aber Anna, ich bin, wenn ich sowas höre, auch immer ein bisschen skeptisch, ob das mit der Unabhängigkeit tatsächlich gelingt, wie schnell das auch passieren kann und ob sich diesmal wirklich fundamental etwas ändert. Denn das Streben nach mehr Autonomie ist ja auch nicht neu. Es ist auf jeden Fall ein langer Weg und das hat sich auch gerechnet, auch diese Woche gezeigt. Denn die EU ist ja bestrebt, neue Märkte zu erschließen. Aber es gibt ja dieses Mercosur-Abkommen, das ist unterschrieben. Aber das Europaparlament hat das jetzt erstmal ausgebremst. Und das ist natürlich nicht das erhoffte Signal zum Beispiel an die USA, dass die EU, dass Europa sich jetzt neue Partner suchen kann.
Da habe ich auch nur den Kopf geschüttelt, als ich dieses Abstimmungsergebnis im Europäischen Parlament mitbekommen habe. Weil wenn du nicht in einer solchen Woche als Europaparlamentarier hergehst und sagst, um uns unabhängiger von den USA zu machen und um zu unterstreichen, dass wir das jetzt wirklich ernst meinen und dass wir wirklich verstanden haben, wie du dann aber trotzdem sagen kannst, wir möchten aber gerne, dass jetzt nochmal das Mercosur-Abkommen mit südamerikanischen Staaten vom Europäischen Gerichtshof überprüft wird und damit vielleicht nochmal in so eine Extraschleife geht, dann weiß ich auch nicht mehr so genau, was denn von diesen ganzen Ankündigungen mit Europa und eigene Stärke zu halten ist. Aber gut, das müssen die Leute mit sich klar machen, die so im Europaparlament abgestimmt haben. Wir sehen das ja auch, dass die Grünen hier in Deutschland sehr bedröppelt darüber sind, wie ihre Grünen in Europa abgestimmt haben. Da hat es ja ganz deutliche Kritik gegeben. Aber insgesamt, ich weiß gar nicht, wie ernst die Lage eigentlich noch sein muss, bis Europa, ne, im amerikanischen To Get Your Act Together, ist jetzt dann wirklich mal überreißt. Aber das ist nur mein Rant zwischendurch. Lass uns zurückgucken auf Trump in Davos. Da hat er ja auch den sogenannten Friedensrat gegründet, beziehungsweise die Gründung dieses Friedensrats besiegelt. Es ist ein höchst umstrittenes neues Gremium, vor dem sich auch viele Europäer weggeduckt haben. Aber Astrid, sag doch mal, was genau hat Trump damit vor?
Zum Wegducken komme ich gleich noch, Anna. Aber erstmal, genau, soll diese Organisation sich nicht nur, wie ursprünglich gedacht, um Gaza kümmern, sondern um alle Krisen weltweit. Und Trump hat tatsächlich behauptet, alle wollten Teil seines Friedensrates sein, was de facto einfach nicht stimmt. Denn bisher haben nur knapp 20 Länder das Gründungsdokument unterschrieben, vor allem Staatschefs aus dem Nahen Osten und Lateinamerika, dazu noch Ungarn und Bulgarien. Aber viele Staaten sind skeptisch, gerade auch aus Europa, und lehnen die Mitgliedschaft erstmal ab. Zumal es zum Beispiel für die Ukraine total schwer vorstellbar ist, mit Russland an einem Tisch zu sitzen. Wladimir Putin hat nämlich auch eine Einladung zu diesem Friedensrat bekommen. Und andere haben vor allem die Sorge und äußern Kritik, dass die Vereinten Nationen damit untergraben werden. Trump hat die ja immer wieder attackiert. Und sie glauben, dass Trump sich da eine Organisation ganz nach seinem Gusto aufbaut, eine Art ja Trump-Verein. Und wie sehr er das Sagen hat, das hat jetzt gerade ganz frisch noch eins deutlich gemacht. Denn der US-Präsident, der hatte auch Kanadas Regierungschef Mark Carney, wir haben ihn eben gehört, eingeladen. Und dann hat er die Einladung wieder zurückgezogen, ohne irgendeinen Grund dafür zu nennen. Aber ich denke, Carneys Rede in Davos, die dürfte da sicherlich eine Rolle gespielt haben.
Und wie die Stimmung in Davos bei den Europäern hinter den Kulissen war, das hat Markus Preis mitbekommen, mein Kollege hier aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Er ist in der Schweiz und hat dort alles direkt beobachten können und erzählt das in unserem Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Berlin Code heißt der Podcast und den Link packen wir in die Shownotes. Das Vorgehen der USA bzw. von Trump, Grönland, der NATO und der Friedensrat, all das wurde in Davos intensiv diskutiert. Und die Ukraine hat da nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Und dann war ja auch lange nicht klar, ob jetzt der ukrainische Präsident Zelensky kommt oder nicht. Eigentlich wollte er nicht kommen. Und dann hatte er ja sein Kommen mit der Bedingung verknüpft, dass es etwas zu unterschreiben gibt. Ich hatte den Eindruck, das gab es jetzt nicht wirklich, aber er ist trotzdem gekommen und war am Donnerstag in Davos. Hat er denn was erreicht?
Er hat zumindest erreicht, eine Stunde mit Donald Trump sprechen zu können. Und danach haben sich beide zufrieden gezeigt. Und zumindest nach den Worten Zelenskys ist das Thema Sicherheitsgarantien abgehakt. Denn es habe mit Trump eine Einigung gegeben, hat er vermeldet. Diese US-Sicherheitsgarantien, das vielleicht nochmal zur Erklärung, sind für die Zeit nach einem Friedensschluss relevant. Auch die Europäer haben immer wieder betont, wie wichtig diese sind, damit verhindert wird, dass Russland die Ukraine nach einem Waffenstillstand erneut angreifen könnte. Jetzt wissen wir allerdings nicht, wie die Einzelheiten dieser Sicherheitsgarantien genau aussehen. Und diese Vereinbarung, die müsste tatsächlich erst auch noch mal unterschrieben werden und dann zum Beispiel in den USA auch noch vom Kongress abgesegnet werden.
Ja, und dann eine andere Nachricht noch, dass sich Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA in den Vereinigten Arabischen Emiraten treffen wollen. Das wäre dann das erste Mal seit vielen Monaten. Meinst du, dass es Anlass zu einer Hoffnung gibt, dass sich was bewegt?
Also wenn man Donald Trump zuhört, dann sind Zelensky und Putin bereit, einen Deal zu machen. Aber ich wäre da sehr zurückhaltend. Zelensky selbst hat die Erwartungen auch runtergeschraubt, hat in Davos darauf verwiesen, dass Fragen rund um die Zukunft der Ostukraine noch nicht gelöst seien. Das aber sind ganz entscheidende Fragen, denn Russland will die Donbass-Region komplett kontrollieren und Kiew lehnt das ab. Laut Zelensky sollen nun in Abu Dhabi auch über Gebietsfragen gesprochen werden. Dass sich Russland bewegt, danach sieht es im Moment nicht aus. Aber lass mich noch kurz mal zu Zelensky zurückkommen und noch mal eine kurze Schleife drehen, Anna. Denn der ukrainische Präsident, der hat nicht nur mit Donald Trump gesprochen, sondern der hat in Davos auch auf der Bühne gestanden und hat seine Rede genutzt für deutliche Kritik ebenfalls an Europa und der NATO. Und er hat ihnen vorgeworfen, sie seien zu passiv und die Ukraine zu wenig zu unterstützen.
Europa diskutiert gern über die Zukunft, scheut sich aber davor, heute zu handeln. Handlungen, die darüber entscheiden, welche Art von Zukunft wir haben.
Sehr deutliche Kritik also von Zelensky. So deutlich habe ich es auch noch nicht von ihm vernommen.
Ich fand, das war auch eine sehr, sehr kritische Rede, die Zelensky da gehalten hat. Ich spreche auch gleich noch mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy über die Rede von Zelensky. Diese Gespräche, die es jetzt geben soll in Abu Dhabi, die halten ja aber die Russen nicht davon ab, die Ukraine weiter anzugreifen. Lass uns noch auf die Lage dort gucken. Wie ist sie?
Weiterhin sehr schwierig. Die Luftangriffe setzen der Bevölkerung in der Ukraine massiv zu. Und Anna, du hast es ja gerade schon gesagt, über das Ausmaß sprichst du ja auch gleich nochmal mit Denise. Von daher fasse ich mich ansonsten kurz. Die russische Armee schreckt auch in anderen Landesteilen offenbar weiter nicht davor zurück, Schulen und Wohnhäuser zu bombardieren. In der Nacht zu Freitag soll sie 2 Ortschaften im Südosten der Ukraine angegriffen haben, unter anderem die Heimatstadt von Selenskyj. Und bei einem Angriff im Landkreis Kramatorsk sind mindestens 4 Zivilisten getötet worden, darunter auch ein 5-jähriger Junge. Außerdem hat das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die Streitkräfte die Kontrolle über ein Dorf in der ukrainischen Region Kharkiv übernommen hätten, wobei, das muss man immer dazu sagen, sich all diese Angaben nicht unabhängig überprüfen lassen. Das ukrainische Militär meldet seinerseits, dass es ein russisches Ölterminal in der südlichen Region Krasnodar angegriffen hat und außerdem wurde ein Öldepot in der Stadt Pensa bei einem Drohnenangriff in Brand gesetzt.
Astrid, dann bis hierhin vielen Dank. Jetzt das Gespräch. Eigentlich beinahe eine humanitäre Katastrophe. Das hat mein heutiger Gesprächspartner vor kurzem auf X gepostet und damit meint er die Lage in Kiew. Und er muss es wissen, denn er lebt genau dort, eben in Kiew. Es ist der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy, der sich Deutsch unter anderem mit der ARD-Sportschau beigebracht hat. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, lieber Denis.
Hallo Anna.
Sag mal, wo erreiche ich dich?
Also ich bin hier in Kiew in Podil. Das ist das historische Viertel hier in der ukrainischen Hauptstadt. Und das ist der Ort, in dem du mich erreichst.
Und du bist gerade in deiner Wohnung oder in einem Büro oder wo bist du?
Ich bin gerade in meiner Wohnung. Also die Umstände hier sind, ja, wie soll man das eigentlich ohne Sarkasmus beschreiben? Also kompliziert. Also der große Luxus, den ich habe, ist die Heizung. Also mehr oder weniger die Hälfte der Menschen in Kiew haben eigentlich keine Heizung. Und bei mir in der Wohnung ist es warm. Aber wenn wir auf die letzten 2 Tage schauen, ich würde sagen, zusammengerechnet hatte ich so 8 Stunden Strom. Und zwar auch in der Nacht, also das hilft auch nicht wirklich weiter. Also das sind mehr oder weniger die Durchschnittsumstände hier, ja.
Und wie kalt ist es gerade bei euch in Kiew?
Ja, es ist ein bisschen wärmer geworden. Es ist weiterhin im Minusbereich. Also die große Hoffnung in Kiew ist insgesamt, dass wir haben jetzt wirklich so einige Wochen hintereinander gebracht, wo es teilweise auch im zweistelligen Minusbereich war. Jetzt ist es so -5, -6. Aber die große Hoffnung, wie gesagt, ist es, dass die nächste Woche ein bisschen wärmer wird. Es wird leichte Plustemperaturen geben und das ist das, worauf die Menschen natürlich sehr, sehr stark schauen.
Du hast gesagt, bei dir läuft gerade die Heizung, aber sie läuft dann zwischendurch auch immer wieder nicht, wenn du keinen Strom hast.
Also bei mir läuft die Heizung eigentlich unterbrochen, aber das ist ein ganz, ganz großer Luxus, wie gesagt.
Wie viele Menschen sind denn in Kiew betroffen von den Stromausfällen in den vergangenen 2 Wochen, muss man jetzt ja schon sagen, ne?
Alle eigentlich. Also auf gut Deutsch gesagt, ist die Lage mehr oder weniger überall in Kiew ziemlich beschissen, wenn ich das so formulieren darf. Und ja, denn es ist eigentlich einfach so, wie es ist. Und wenn man in die Lage eines Durchschnitts-Kiewers sich quasi versetzt, wenn ich das auch so formulieren darf, denn die Lage ist vom Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich. Aber der normale Kiewer hat so 14, 15 Stunden erstmal keinen Strom. Dann läuft der Strom ein paar Stunden wieder und dann wird der Strom auch wieder abgeschaltet. Das ist mehr oder weniger der Normalablauf hier. Und wenn man auf diese 3 Millionen Stadt insgesamt schaut, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man Heizung hat, liegt ungefähr bei 50-50. Also das wäre sozusagen die Durchschnittsbeschreibung der Lage hier.
Und ohne Strom heißt natürlich kein Licht, keine Heizung, kein Ofen, kein Handyladen, aber auch kein Wasser bei einigen Leuten. Wie hängt das zusammen mit dem Strom und dem Wasser?
Also es gibt natürlich einen direkten Zusammenhang. Also diese Stromnetze, Heizungsnetze sind unterschiedlich aufgebaut. Aber wie gesagt, also ich habe das jetzt angesprochen mit der Heizung. Also bei Leitungswasser ist es eigentlich genauso. Also die Chance, dass man Kiew Wasser hat, liegt ebenfalls ungefähr bei 50-50. Also es gibt da natürlich einen direkten Zusammenhang. Und ja, also die Lage ist natürlich durchaus schwierig.
Und man braucht ja auch, glaube ich, bei einigen Wohnblöcken Strom, um das Wasser in die Wohnungen zu pumpen, oder?
Absolut. Also wie gesagt, also die Wohnungen, also die Wohnviertel sind unterschiedlich aufgebaut, aber es gibt einen, wie gesagt, direkten Zusammenhang. Du hast das mit der humanitären Katastrophe angesprochen. Also es ist de facto eine 3-Millionen-Stadt. Und wenn man selbst einfach die Lage anschaut, wo die Hälfte der Menschen in dieser Stadt keine Heizung und kein Leitungswasser haben, ja, ist es, glaube ich, etwas, was durchaus auf diesen Begriff zukommt.
Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, der hat die Menschen in der Stadt aufgerufen, Kiew zu verlassen, wenn ihnen das möglich ist. Und es gibt eine Zahl von ihm, dass um die 600.000 Menschen diesem Aufruf gefolgt sein sollen. Du hast ja gerade gesagt, so um die 3 Millionen Einwohner gibt es in Kiew. Hältst du diese Zahl 600.000 für realistisch?
Die Zahl halte ich ehrlicherweise für Schwachsinn. Wie gesagt, wenn ich das so formulieren darf, also das würde man im Alltag auch bemerken. Und ich halte es eigentlich für ziemlich überraschend und für sehr beeindruckend, dass eine bedeutende Ausreisewelle von Kiew aus eigentlich ausgeblieben ist. Also es gibt durchaus Menschen, die natürlich es in Erwägung ziehen, aufs Land zu ziehen, um dort zumindest heizen zu können oder was auch immer in die Richtung. Aber ganz grundsätzlich gesagt, halte ich es tatsächlich für sehr beeindruckend, dass die Menschen eigentlich in der Stadt bleiben. Also Vitali Klitschko ist eigentlich ein wirklich sehr, sehr guter PR-Bürgermeister. Mehr nicht wirklich, um ehrlich zu sein, wenn wir auch auf die ukrainische innenpolitische Lage so ein bisschen schauen. Aber ja, also die Zahl hat, glaube ich, mit der Realität sehr, sehr wenig zu tun.
Wie halten sich denn jetzt die Menschen, die in Kiew sind? Wie halten die sich warm oder wärmen die sich wieder auf? Wie läuft das?
Also in der Jacke zu schlafen ist eigentlich mehr oder weniger der Normalzustand inzwischen. Und unter 4 oder 5 Deckel zu schlafen, das ist auch der Normalzustand. Was ich generell wirklich auch für sehr beeindruckend halte, ist diese gegenseitige Unterstützung, die man hierzulande, die man hier in der Stadt spürt. Es ist auch der Normalzustand, dass beispielsweise ein Restaurant einen freien Tee schenkt oder was auch immer. Und das halte ich auch für enorm wichtig, denn wir sind hier im 4., fast im 5. Kriegsjahr, wenn wir auf den großen Krieg schauen. Und die Menschen sind natürlich müde. Also mit dem Begriff Kriegsmüdigkeit kann ich eigentlich aus ukrainischer Perspektive heraus kaum etwas anfangen. Das ist eigentlich etwas Westliches. Aber trotzdem sind die Menschen natürlich enorm müde. Und dann kommt auf einmal dieser Kriegswinter, der wirklich der härteste bisher ist. Also das wäre nicht übertrieben, das auch ganz deutlich und ganz klar so zu formulieren. Und die Art und Weise, wie die Menschen sich gegenseitig helfen, das ist etwas, was mich auch als Kiewer, als Ukrainer ziemlich stark beeindruckt.
Hier in Berlin hat jetzt ein Regierungssprecher Anfang der Woche gesagt, der russische Machthaber Putin setze Kälte als Waffe ein. Und es gab ja diesen sehr großen russischen Angriff auf Kiew am 9. Januar. Das war ja dann auch gerade, als diese Kältewelle bei euch angefangen hat. Wie stark und welche Auswirkungen hatte gerade dieser Angriff am 9. Januar?
Also wir sprechen insgesamt von dieser Angriffswelle, die am 10. Oktober begonnen hat. Leider hat auch der allererste Angriff die zwei der wichtigsten Wärmekraftwerke hier in Kiew ziemlich stark getroffen. Und ich glaube, was jetzt diese Angriffswelle von allen anderen Angriffswellen zuvor, die es natürlich in den vergangenen Wintern gab, unterscheidet, ist eben der Fokus auf Kiew. Also dieses Vorhaben, die Ukraine insgesamt, und da muss man eigentlich auch gleich sagen, also die Front- und grenznahe Gebiete sind sehr, sehr stark getroffen ebenfalls. Also die Lage in Kharkiv ist beispielsweise auch extrem kompliziert und gerade die Gebiete, die man beispielsweise mit Gleitbomben erreichen kann, denen geht es mehr oder weniger genauso schwer. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist im Prinzip, ja, also die Ukraine generell in einen ganz, ganz großen Blackout zu verwerfen, ist etwas, was nicht ganz funktioniert hat in den vergangenen Jahren. Deswegen hat man sich seit dem 10. Oktober sehr, sehr stark darauf fokussiert, die ukrainische Hauptstadt unbewohnbar zu machen. Man kann jetzt nicht sagen, dass Russland das Ziel erreicht hat. Also solange man überhaupt Strom hat, überhaupt Heizung hat, überhaupt Leitungswasser hat, kann man davon nicht sprechen. Aber das ist eben, wie gesagt, der Fokus. Es gibt einige Anlagen, die eben im Fokus der Angriffe stehen. Also ich habe die zwei Wärmekraftwerke in Kiew angesprochen. Es gibt so ein ziemlich großes Wärmekraftwerk, so mehr oder weniger 60 Kilometer südlicher von Kiew, von dem die Hauptstadt stark abhängt. Und der Fokus liegt ebenfalls auf der Überleitungsinfrastruktur des Atomkraftwerks Rivne in der Westukraine, das stark mit Kiew verbunden ist. Und von daher ist das eben etwas, worauf sich die Russen in diesem Winter verstärkt fokussieren.
Und dann hat das im Oktober begonnen, Mitte Oktober begonnen und gab dann nochmal diesen sehr starken Angriff, so 9., 10. Januar?
Genau, ja, und Anfang der Woche auch, ja.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat jetzt ja vor kurzem um mehr Flugabwehr gebeten. Und das ist natürlich eine Bitte an die westlichen Staaten, die er schon häufig formuliert hat. Und jetzt in dieser Situation natürlich auch nochmal. Was ich mich nur frage, ist jetzt der Schutz durch die Luftverteidigung in der Ukraine so viel schlechter geworden? Oder ist es einfach so, dass die russischen Angriffe so massiv zugenommen haben, dass eure Flugabwehr gar nicht hinterherkommt?
Man muss sich das Ganze, glaube ich, im Großen und Ganzen anschauen. Also die Herausforderung, vor der die Ukraine steht, ist eigentlich einmalig. Also mehr oder weniger jede Nacht fliegen mehr als Hunderte von russischen Langstreckendrohnen über die ukrainische Luft. Es gibt auch diese kombinierten Angriffe, die besonders gefährlich sind, bei denen die Drohnen, die Marschflugkörper, die ballistischen Raketen zusammenkommen und die dann natürlich den größeren Schaden verursachen. Also du hast diesen Angriff am 9. Januar angesprochen und das war eben der Fall, wo quasi alles zusammengekommen ist. Ein Problem für die Ukraine ist natürlich, also der Krieg entwickelt sich weiter, aber es ist eben der Punkt, dass die russische Drohnenproduktion sich massiv erhöht hat und dieser Zustand, den ich anspreche, dass mehr oder weniger jede Nacht Hunderte von Drohnen über die ukrainische Luft fliegen, das ist eben der Punkt. Und das sind eben die Umstände, unter denen die Ukraine irgendwie auskommen muss. Und wie gesagt, es ist eine einmalige Herausforderung. Also ich glaube nicht, dass ein Land auf der Welt jemals vor dieser Herausforderung stand, wirklich mehr oder weniger jede Nacht solche Angriffe abzuwehren. Aber der Punkt ist eben, dass ein Teil davon leider durchkommt. Insgesamt gilt diesbezüglich für die Ukraine eigentlich, dass es nicht wenig an Flugabwehr geben kann. Also die Ukraine braucht wirklich alles. Diesbezüglich, also da gibt es auch gewisse Vorhaben innerhalb der Ukraine. Also vor einigen Tagen hat Präsident Zelensky eine größere Reform der sogenannten kleinen Luftabwehr, die eben auf Drohnen ausgerichtet ist, angekündigt. Da gibt es auch einen neuen Kommandeur dafür, Pavlo Jelisarov, eigentlich ein ehemaliger Fernsehmanager, der, ja, ich glaube, das könnte man so in Deutschland vorstellen, ein Neville-Produzent oder was auch immer in die Richtung, aber der führt seit 2022 eine sehr erfolgreiche Drohneneinheit an, die eigentlich im Bereich der Kurzstreckendrohnen wirklich auch eine systematische Arbeit geleistet hat. Das ist natürlich einerseits was anderes, andererseits etwas auch ganz Ähnliches. Und das versucht man jetzt auf diese sogenannte kleine Luftabwehr so ein bisschen hinaufzuversetzen. Ob das gelingt, wird man sehen, aber der Punkt bleibt leider gleich. Also wie gut auch die Flugabwehr funktioniert, ein Teil der Angriffe kommt irgendwie durch.
Die Angriffe, die russischen Angriffe auf ukrainische Zivilisten, ist gegen das internationale Völkerrecht. Genauso ist es Kälte als Waffe einzusetzen. Das war auch noch mal etwas, worauf der Regierungssprecher hier in Berlin hingewiesen hat. Was Putin ja letztendlich versucht ist, er möchte euren Willen brechen. Er möchte, dass ihr aufgebt. Wie ist die Stimmung gerade, was diese Absicht von Putin angeht?
Ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, dass dieses Vorhaben, das aufgrund des fehlenden Stroms oder was auch immer die Menschen irgendwie gleich auf die Straße gehen und gegen Zelensky protestieren, das ist, glaube ich, aus russischer Perspektive absolut aussichtslos. Also sowas gab es nicht in den vergangenen Jahren und sowas wird es nicht geben. Ich würde das Ganze auch nicht kleinreden wollen. Es gibt durchaus auch kleinere Proteste wegen der ungerechten Stromverteilung, was auch immer die gerechte Stromverteilung unter diesen Bedingungen bedeuten soll, in Kiew und woanders. Aber wirklich bedeutet es das nicht. Und es gilt weiterhin, dass das Ganze eher in die andere Richtung geht, dass das Ganze eher das Zusammenrücken der ukrainischen Bevölkerung, auch der Kiewer Bevölkerung stärkt. Und das ist auch wichtig zu betonen. Aber ansonsten ist die Stimmung eigentlich schwer messbar. Also wenn man gerade auf soziale Medien schaut, was insgesamt so in den letzten 2-3 Wochen so los war. Also einerseits ging eine Party in einem Wohnungskomplex hier auf dem linken Ufer des Dnipros in Kiew viral, wo die Menschen wirklich in Jacken und was auch immer dazu gehört, quasi sich aufgewärmt haben im Hof dieses Wohnungskomplex. Und das galt als ein absolutes Zeichen der Stärke. Und wie gesagt, das ging richtig viral. Andererseits hat ja eine Art ukrainische Lena Meyer-Landrut, Tina Karol, ein Lied herausgebracht, in dem es darum ging, ja, wir haben keinen Strom, aber wir haben quasi Wärme in unseren Herzen. Das ist mehr oder weniger die grobe Richtung, in die der Text ging. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Es gab wirklich zahlreiche, unübersichtliche negative Kommentare über dieses Lied. Also die Stimmung ist schwer messbar, aber was ganz klar ist, ist eben einfach die Tatsache, dass, glaube ich, dieses Vorhaben, die Ukraine auszuschöpfen, das ist etwas, was, glaube ich, jetzt nicht ganz aussichtslos ist insgesamt, leider. Aber das Vorhaben, dass die Ukrainer irgendwie plötzlich auf die Straße gehen und gegen die Regierung protestieren und wie gesagt, was auch immer in die Richtung, das ist, glaube ich, völlig aussichtslos. Also es funktioniert eher in die andere Richtung.
Also ihr Ukrainer hart aus und gebt nicht klein bei. Parallel dazu gibt es ja Verhandlungen. Es gab ja über die Weihnachtsfeiertage Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine und dann USA, Ukraine, Europa hier in Berlin. Jetzt waren die amerikanischen Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff in Moskau. Es soll jetzt auch weitere Treffen geben, auch mit der ukrainischen Seite. Wie guckst du auf diese Verhandlungen? Wie hoffnungsvoll oder ist es eher so, dass du denkst, das führt sowieso ins Nirgendwo?
Darf ich darauf eine ehrliche Antwort geben?
Sehr gerne, Dennis. Deswegen sprechen wir.
Ja, also ich muss ganz ehrlich zugestehen, und das muss man auch diesbezüglich richtig einordnen. Also jedem in diesem Land geht es besser als den Menschen, die die Ukraine jetzt im Schützengraben irgendwo bei Dobrupile oder wo auch immer in der Region Donetsk verteidigen. Und das muss man eigentlich immer betonen. Aber ich bin eben in erster Linie politischer Journalist. Das bedeutet, ich beschäftige mich in erster Linie mit ukrainischer Innen- und Außenpolitik. Und ich kann die Zeit nicht mehr zählen, in der ich, was jetzt das letzte Jahr betrifft, also das Trump-Jahr sozusagen anbetrifft, also die Zeit, die ich einfach vergeudet habe, die mit Dingen befasst war, die überhaupt keine Bedeutung haben. Und das ist mehr oder weniger die ehrliche Antwort darauf. Also man muss sich damit beschäftigen, dass es eben die politische Perspektive, die man als politischer Journalist natürlich auch betrachten muss. Aber wenn wir ganz ehrlich auf die allgemeine Lage schauen, also der ganze Verhandlungsprozess hat sich seit Januar 2025 höchstens um einen Zentimeter bewegt. Die russische Position ist so, wie es ist. Und ich glaube, es ist auch gerecht zu sagen, dass Russland gerade anbedingt der Umstände jetzt keine Lust hat, diesen Krieg in absehbarer Zeit einzustellen. Die Russen sind natürlich diesbezüglich auch in einer Position, in der sie Donald Trump auch nicht direkt Nein sagen können. Deswegen gibt es unterschiedliche Formulierungen, und da ist der außenpolitische Berater von Putin, Juri Uschakow, besonders gut, um diese Formulierungen auch zu finden. Aber ja, wenn du mich ehrlich fragst, ich habe es satt, ja.
Das ist interessant, dass du das so sagst, weil jetzt am Donnerstag ist ja euer ukrainischer Präsident auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos aufgetreten. Erst wollte er ja gar nicht hinreisen, und dann hat Donald Trump gesagt, also er wollte sich ja gerne mit ihm treffen. Und die Rede, die Zelensky dort gehalten hat, fand ich insofern bemerkenswert, weil er ja wirklich genervt war und das man auch hören konnte. Und vor allen Dingen, er war auch sehr genervt über uns Europäer. Hören wir mal kurz rein.
Anstatt eine wirkliche Weltmacht zu werden, bleibt Europa ein wunderschöner Kontinent, aber wirklich ein fragmentierter und zersplitterter Kontinent kleinerer und mittlerer Mächte. Statt hier voranzugehen bei der Verteidigung des weltweiten Friedens, gerade wird jetzt der Fokus der USA woanders liegt, sieht Europa ja verloren aus.
Also sieht verloren aus, Europa. Hast du auch den Eindruck, dass wir Europäer letztendlich im vergangenen Jahr nicht geliefert haben? So war jedenfalls der Auftritt von Zelensky am Donnerstag in Davos zu verstehen.
Ich glaube, das Ganze muss man auch als kompliziert einordnen. Also die Leistung, die die europäischen Staaten wirklich für die Ukraine bringen, die gerade Deutschland auch im Bereich der Flugabwehr macht für die Ukraine, die ist nicht unterzuschätzen. Und die Ukraine hätte ohne diese Leistung auch kaum überleben können. Zu sagen allerdings, dass die EU bzw. dieses große Europa mit Großbritannien, mit Norwegen und was auch immer dazugehört, dass die Europäer wirklich dieser Herausforderung der heutigen Zeit gewachsen ist, wäre auch übertrieben. Also ich bin hier als Ukrainer natürlich in einer ziemlich heiklen Position, in der man ja, was heißt, die Leistung der Europäer loben muss. Also das wäre vielleicht, also muss wäre vielleicht jetzt nicht zwingend das Wort, das man diesbezüglich verwenden sollte. Aber trotzdem weiß man das zu schätzen, dass man ohne diese Leistung kaum überlebt hätte. Und das möchte ich auch immer wieder betonen. Aber zu sagen, dass die Europäer da angekommen sind, wo die Herausforderung der Zeit wirklich auch liegt, das wäre, glaube ich, auch übertrieben.
Die Rede von Zelensky am Donnerstag in Davos, die ja eine sehr kritische Rede war, vor allen Dingen gegenüber den Europäern. Was hältst du davon, dass er diese Rede gehalten hat?
Ich glaube, wir reden hier insgesamt über diese komplizierte Beziehung zwischen der Ukraine und den USA. In dieser Beziehung, also es ist natürlich so ein bisschen, also ein Beigeschmack der Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, muss man schon sagen. Also da gibt es schon so ein bisschen Dinge, die sich daran erinnern. Aber die Ukrainer, also die ukrainische Regierungsseite, machen wirklich auch alles, um zumindest das in dieser komplizierten Beziehung mit den USA zu behalten, was es noch gibt. Also nämlich verkaufen die USA weiterhin Waffen und Munition an die Ukraine und teilen Aufklärungsdaten mit der Ukraine aus. Und das ist mehr oder weniger das realistische Maximalziel, das die Ukraine insgesamt in dieser Beziehung erreichen kann. Und die Ukraine tut generell alles, um das zu behalten. Das eigentlich relativ erfolgreich, aber der Bedarf an Mühe, den sich die angegriffene Ukraine diesbezüglich machen muss, ist eigentlich unglaublich. Das ist, glaube ich, auch ein Ding, das man einfach so formulieren muss, wie es insgesamt aussieht. Und ich beneide Präsident Zelensky, wie auch immer man zu ihm innenpolitisch stehen mag, um die Aufgabe nicht und auch die ukrainische Verhandlungsgruppe, die jetzt in Emiraten unterwegs sein wird in den nächsten Tagen, auch nicht. Da muss man eigentlich auch sagen, dass die ukrainische Seite, wie gesagt, auch was auch immer man von der ukrainischen Innenpolitik halten mag, also die ukrainische Seite ist bei diesen Verhandlungen wirklich hochkarätig besetzt mit Menschen, die sich militärisch, außenpolitisch und so weiter auch richtig auskennen. Und die müssen seit einem Jahr mit Menschen auf der amerikanischen Seite reden, die größtenteils keine Ahnung haben. Und das ist leider auch eben der Punkt, wo man es, glaube ich, so formulieren muss, wie es eigentlich ist, leider. Und ich beneide all die Menschen um die Aufgabe nicht.
Was ist denn jetzt deine Erwartung an die Verhandlung? Meinst du, dass, wenn das vergangene Jahr letztendlich ein verlorenes Jahr war, aus deiner Sicht, dass jetzt etwas sich entwickeln könnte?
Naja, also ich glaube, wir müssen hier in erster Linie auf Russland schauen. Und das sage ich auch immer wieder und das würde ich auch wiederholen. Also die Ukrainer und die US-Amerikaner können sich eigentlich auf alles einigen, bis hin zu einer gemeinsamen Mondlandung. Aber letztendlich hängt das Ende dieses Krieges in erster Linie von Moskau ab. Also einen halbwegs adäquaten Waffenstillstand entlang der Frontlinie ist etwas, was für Moskau leider aus der heutigen Perspektive nicht wirklich in Frage kommt. Und es gibt relativ wenige Gründe für Russland in der Perspektive, in der Russland sich befindet, um diesen Krieg in absehbarer Zeit einzustellen. Man darf, glaube ich, die russischen Erfolge an der Front nicht überbewerten. Gerade im letzten Sommer angesichts der schwindelnden Unterstützung seitens der USA hat sich Russland definitiv mehr erhofft, als Moskau wirklich an der Front auch erreicht hat. Aber trotzdem hat man einerseits mit der Frontlage zu tun, in der Russland seit Oktober 2023 die strategische Initiative behält. Und langsam, richtig langsam, aber voranrückt. Und andererseits, ja, haben wir mit der Energielage zu tun, hier in Kiew und woanders im Land, mit der man zu tun hat. Und es erschließt sich nicht wirklich, warum Russland in absehbarer Zeit diesen Krieg einstellen müsste. Das ist eben der Punkt auch, dass Russland Donald Trump nicht direkt Nein sagen kann, sondern irgendwelche Formulierungen ausfinden muss, um das irgendwie indirekt zu sagen. Und das ist ebenfalls ein Teil der Realität, mit der wir hierzulande irgendwie klarkommen müssen. Aber ganz generell sehe ich ehrlicherweise schwarz. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, bei dem die Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung schwer messbar ist. Da gibt es durchaus einen Teil der Bevölkerung, der soziologisch eigentlich nicht messbar sind. Das sind ja Männer im werblichen Alter, die vielleicht tief im Herzen hoffen, dass das Ganze irgendwie zu welchen Bedingungen auch immer zu Ende geht, um dann die erste Möglichkeit auch zu nutzen, um aus dem Land abzuhauen. Und das ist auch deswegen soziologisch nicht messbar, weil man sowas eigentlich auch den engen Freunden nicht sagt, wenn man das tief im Herzen wirklich so denkt. Aber ganz grundsätzlich gibt es eine ganz klare Ausrichtung der ukrainischen Bevölkerung, wenn wir insgesamt auf die ukrainische Soziologie schauen. Und der vertraue ich eigentlich ziemlich stark, auch unter Kriegsbedingungen, trotz der Tatsache, dass Kriegsbedingungen eben Kriegsbedingungen sind und dass die Menschen nicht zwingend das sagen, was sie denken. Aber ganz grob zusammengefasst sieht es eigentlich so aus, dass mehr als 2/3 der ukrainischen Bevölkerung für einen sofortigen Waffenstillstand sind, aber eben nicht zu jeden Bedingungen. Und der wichtige Punkt, den ich dazu gerne machen würde zu Ende, wäre eben, also wir diskutieren sehr, sehr viel über Territorien. Also die konkrete Frage ist jetzt in den letzten Monaten, ist eben dieses Ultimatum Moskaus, dass die Ukrainer den Norden der Region Donetsk räumen sollten, militärisch, wie auch immer das dann aussieht, wer da Kontrolle hält oder was auch immer. Und wir sprechen jetzt hier, glaube ich, weniger darüber, dass das militärisch aus ukrainischer Perspektive überhaupt keinen Sinn ergibt, da diese Stellungen auch zu räumen, die wirklich auch seit 2014, seit 2015 gut ausgebaut wurden. Wir reden ja auch nicht mal über die humanitäre Frage, die eigentlich unglaublich wichtig ist in diesem Bezug, aber rein politisch. Und das ist eben der Punkt, den ich gerne machen würde, ist es, glaube ich, die Mehrheit der Ukrainer, die diese Erfahrung seit 2014 mit diesen schwierigen Verhandlungen mit Russland irgendwie machen. Also ich glaube, der Mehrheit der Ukrainer ist klar, also wenn die Ukraine jetzt dieses Ultimatum umsetzt, werden vermutlich 2 Sekunden vergehen, bis Russland das neue Ultimatum setzt, dass man sich beispielsweise aus Cherson, aus Saporischschja, die Stadt Saporischschja, obwohl in die russische Verfassung reingeschrieben, wurde eigentlich keine Sekunde lang von der russischen Armee kontrolliert, aber das mal nebenbei. Das Ganze führt eigentlich ins Nichts und das ist eigentlich etwas, was, glaube ich, der ukrainischen Bevölkerung im Großen und Ganzen bewusst ist. Und deswegen ist der Optimismus in der ukrainischen Gesellschaft recht gering, ehrlicherweise.
Die EU hat sich jetzt vor Weihnachten entschieden, für die Ukraine 90 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Könnt ihr durchhalten? Haltet ihr auch durch?
Ich glaube, durchhalten ist insgesamt das Wort, das angebracht ist. Insgesamt würde ich mit Bezug auf diesen Winter sagen, dass es auch wirklich der Winter des Durchhaltens ist. Aber ich glaube, gerade für die Soldaten an der Front ist es gerade in den letzten Monaten, insgesamt auch im letzten Jahr, schwierig gewesen. Denn man ist in dieser Zwischenphase sozusagen, also einerseits, und das ist auch eben der wichtige Punkt, es gibt keine Anzeichen, dass die Ukraine kollabiert. Bei allen Problemen, die die Ukraine hat, also mit der Mobilisierung, mit einer eigentlich riesigen Deserteurenzahl, also das ist eigentlich nicht abzusehen, dass das Ganze wirklich auch zusammenbricht. Andererseits ist es leider so, dass diese Ausrichtung, dass Russland strategische Initiative behält und langsam voranrückt, es ist nicht abzusehen, dass sich das in absehbarer Zeit ändert. Und ich glaube, mental, gerade für die Soldaten, ist dieser Zwischenzustand richtig schwierig. Also es ist gut, dass die Ukraine durchhält. Aber ich glaube, rein mental ist es halt extrem schwierig, sich auf Dauer in diesen Zustand zu begeben, wo man kämpft. Also diese Lage, die ist, wie gesagt, so wie sie ist, wo man sich verteidigen muss, wo aber sich das Ganze, wie gesagt, in diesem Zwischenzustand befindet. Und ich denke, in diesen Tagen eigentlich nicht nur sehr viel darüber, wie es den Soldaten eigentlich praktisch geht, gerade unter diesen Kriegsbedingungen, unter diesen Winterbedingungen mit sehr, sehr kalten Temperaturen, mit Schnee, mit Eis und was auch immer auch noch dazugehört. Aber ich denke in diesen Tagen auch sehr, sehr viel über diesen Normalzustand. Also ich habe es als politischer Korrespondent, als politischer Journalist, wie gesagt, satt. Aber ich kann mich nicht wirklich in den Zustand hineinversetzen, auch nicht in den mentalen Zustand der Soldaten hineinversetzen, die wirklich auch an der Front kämpfen.
Denis, hab ganz vielen Dank. Danke, dass du mit uns deinen Strom und auch deine Zeit geteilt hast. Pass gut auf dich auf.
Sehr, sehr gerne. Danke dir, liebe Anna.
Und in dem Interview mit Denis Trubetskoy hat es hier und da Tonaussetzer gegeben. Das war jetzt nicht anders zu machen und das bitten wir zu entschuldigen.
Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik und das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Astrid Korall
und Anna Engelke.
Hi, ich bin Susanne Tappe vom ARD Klima Update. Habt ihr angesichts von einem Jahr Trump auch das Gefühl, das war's jetzt mit dem Klimaschutz? Ging uns genauso, wollten wir aber nicht glauben. Und deshalb haben wir genauer hingeschaut. Was hat ein Jahr Trump fürs Klima wirklich bedeutet? Wo gibt es Widerstand in den USA und wie reagiert die Welt? Von unserem Washington-Korrespondenten Samuel Jakisch habe ich dabei einiges gelernt. Zum Beispiel, dass die Solarenergie und Windräder an Land boomen. Und zwar besonders im republikanischen Bundesstaat Texas. Auch Klimaexperte Niklas Höhne sagt, Trump kann die Transformation nicht aufhalten. Wir können das mit dem Klimaschutz immer noch schaffen. Wie? Das erfahrt ihr im ARD-Klima-Update. Hört gern mal rein, wir freuen uns.